Ja, vielen Dank, Sarah, für deine Worte. Danke an die Band auch schon mal. Ich freue mich, nachher noch mehr von euch zu hören. Wir machen ja gerade so eine kleine Predigtreihe mit Gott unterwegs. Und wir gucken uns Personen aus dem Alten Testament an. Und wir machen heute so einen kleinen Schritt zurück. Lothar hat ja letzte Woche über Josef gepredigt. Und heute geht es um Jakob. Die Geschichte von Gott und Jakob spielt sich irgendwo zwischen 1. Mose 25 und 50 ab. Ich werde nicht alles vorlesen, ich werde ein paar Geschichten auslassen, keine Sorge. Ihr wollt alle zu eurem Sonntagsbraten, also ich fasse mich heute ein bisschen kürzer. Genau, wir gucken uns nur so ein paar Schlaglichter von der Geschichte von Gott und Jakob an. Schaut man auf das Leben von Jakob, dann fühlt man sich so ein bisschen hineinversetzt in das Nachmittagsprogramm bei RTL 2. Ich gucke das persönlich nicht, aber wer das guckt, der weiß, was ich meine. Irgendwie belustigt, ein bisschen verwirrt, ein bisschen wütend, mit einer ziemlich großen Portion Fremdschämen. Trotzdem ist Jakob eine Schlüsselperson in Gottes Geschichte mit den Menschen, in Gottes Geschichte mit Israel. In Jakobs Leben ging so ziemlich viel schief. Das meiste hat er sich selbst eingebrockt. Man hat irgendwie das Gefühl, dieser Typ, das muss so das größte Schlitzohr der Bibel sein. Ein Lügner, ein Betrüger. Und trotzdem nimmt Gott diesen Menschen und möchte mit ihm unterwegs sein. Ich finde das toll, weil das sagt doch auch was über Gott aus, oder? Dass Gott einen Menschen wie Jakob segnen möchte, mit ihm unterwegs sein möchte. Wir gucken uns das gleich alles genauer an. Eine Sache möchte ich euch vorweg schon mitgeben. Wenn Gott mit Jakob, so einem Betrüger und einem Lügner, unterwegs sein kann, ihn gebraucht, ihn segnen möchte und mit ihm auch so zu seinem Ziel kommt, dann kann mich das um 100% entspannter machen, was mich persönlich angeht. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, 18 Jahre mit Gott unterwegs und ich habe schon einiges mit ihm erlebt. Und wenn ich mir so angucke, wie Gott Jakob segnet und gebraucht, dann kann er mich auch gebrauchen. Dessen bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass er dich gebrauchen kann. Das ist meine erste Botschaft für dich heute. Gott kann dich gebrauchen. Und wenn du Jakobs anguckst, dann wirst du gelassener werden, weil Gott in ihm einen Menschen segnet, bei dem man sich wirklich fragt, den? Wirklich Gott? Warum hast du den nicht schon längst aufgegeben? So einen Idiot. Oder schlimmere Worte, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die Geschichte von Jakob dir Hoffnung gibt. Es geht schon los, bevor Jakob überhaupt geboren wird. Seine Mutter Rebekka, die konnte keine Kinder bekommen und dann hat sie gebetet und dann wurde ihr Gebet erhört und sie war schwanger mit Zwillingen. Und dann lesen wir, dass Rebekka vor der Geburt eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr auf die Kinder hatte. In 1. Mose 25, Vers 22 steht, als die Kinder in ihrem Bauch einander wegstießen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Also meine Frau ist ja jetzt in der 38. Woche. Ich kann es so ein bisschen verstehen, der Bauch wird schwerer, aber die Kinder, die haben sich so richtig gekloppt im Bauch. Also es muss wirklich schlimm gewesen sein. Also meine Vorfreude ist ein bisschen größer, das kann ich euch sagen. Aber vielleicht wusste Rebekka schon, was sie erwartet, weil das geht mit den beiden ja so weiter. Ne? Das hört ja nicht im Bauch auf, sondern sie kommen zur Welt. Der erste, Esau, ist komplett mit roten Haaren übersät. Ich weiß nicht, ob das damals normal war, aber es war auf jeden Fall so speziell, dass es in der Bibel erwähnt wird. Also komplett mit roten Haaren bedeckt. Und der zweite, Jakob, um den es ja heute geht, der kommt so mit der Hand an der Ferse von Esau, kommt er so zur Welt, wollte ihn wahrscheinlich wieder reinziehen. Er wollte der Erste sein und also der Kampf ging in der Schwangerschaft, in der Geburt und dann ging es das ganze Leben, ging das so weiter. Oft ist es ja so, dass in der Bibel der Name Programm ist. Der Name Jakob bedeutet zum einen Fersenhalter, das macht der Sinn, der hält sich an der Ferse fest. Und zum anderen heißt der Name Jakob auch Überlister oder der Hinterlistige. Das ist jetzt vielleicht nicht der allernetteste Name. Hey. Aber es wird sich zeigen, das passt irgendwie zu Jakob. Die Zwillinge wachsen und gedeihen und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Esau, wie schon gesagt, komplett behaart, irgendwie so ein Holzfäller-Typ, eher ein wilder Kerl, der wird Jäger und ist so der Liebling vom Vater. Und Jakob bleibt lieber so zu Hause bei den Zelten, so ein bisschen das Muttersöhnchen, so, ha, ich bleib lieber zu Hause. Und dann kocht er so ein bisschen, probiert neue Rezepte aus und vielleicht hat er sogar gestrickt, man weiß es nicht. Und dann lesen wir, wie Jakob kocht und Esau kommt von der Jagd wieder. Und er ist richtig hungrig. Ich vermute, dass er nicht erfolgreich bei der Jagd gewesen ist. Und er war erschöpft. Er war so richtig fertig und hungrig. Wer von euch ist erträglich, wenn er hungrig ist? Also ich nicht. Ja, gut. Ich bin unerträglich, wenn ich Hunger habe. Ich sage dann, gib mir was zu essen, ist mir alles egal, Hauptsache ich kriege keine allergische Reaktion. Gib mir einfach was zu essen, der Rest ist egal. Und ich glaube, Esau war auch so drauf und Jakob hatte gerade was gekocht und Esau sagt dann so, lass mich doch schnell was von dem Roten da runterschlingen, dem roten Zeug da, ich bin ganz erschöpft. Und Jakob, dieser Hinterlistige, sagt dann, ja, mach ich, aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Das Erstgeburtsrecht ist so etwas wie der größte Anteil am Erbe, aber auch noch das Recht, der Chef der Sippe zu sein. Also keine kleine Sache. Dadurch hat Jakob das Recht bekommen, die Familiensippe fortzuführen. Und weil Esau Hunger hat, sagt er, ist mir doch egal, was bringt mir mein Erstgeburtsrecht, wenn ich Hunger habe und wenn ich verhungere. Also dem war wirklich alles egal. Der hatte Hunger. Und Jakob kriegt so das Erstgeburtsrecht. Was für ein Schlingel. Und es geht weiter. Also ich finde, das geht noch. Der hat so ein bisschen Essen da weggegeben. Aber jetzt geht's richtig los. Isaak, deren Vater, liegt im Sterben, ist blind. Und er ruft Esau zu sich und sagt, ich möchte dir den Segen geben. Aber bevor ich dir den Segen gebe, jag doch nochmal für mich, bring mir ein Stück Fleisch, bereite das schön zu, so wie ich es mag, und dann werde ich dich segnen. Und der Segen, das war nochmal so das Sahnehäubchen auf dem Erstgeburtsrecht. Und Rebekka kriegt das mit und erzählt Jakob davon und sagt, Jakob, dein Vater möchte deinen Bruder segnen, hol doch schnell zwei Ziegenböckchen, die ich dann zu dem Lieblingsessen von deinem Vater zubereite, und dann wird er dich segnen. Und Jakob sagt, okay, gut, dann mache ich das, aber meine Arme sind ja ganz nackt, was ist, wenn der mich anfasst? Dann sagt sie, ach ja, ich habe ja hier die Felle von den Ziegenböckchen, die packst du dir dann an die Arme und dann wird er dich verwechseln. Was für ein fieser Plan. Und wir gucken uns jetzt mal den Bibeltext ganz genau an, wo Jakob seinen Vater betrügt. Ich lese vor. Jakob ging zu seinem Vater und sagte, mein Vater, vielleicht auch ein bisschen tiefere Stimme, weil der musste die ja verstellen. Bärtige und behaarte Männer haben eine tiefe Stimme, das merkt man ja bei mir. Mein Vater, ja, antwortet dieser. Wer bist du, mein Sohn? Jakob antwortet, ich bin Esau, dein ältester Sohn. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Setz dich auf und iss von meinem Braten, damit du mir deinen Segen geben kannst. Isaak fragte, wie konntest du das Tier so schnell finden, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, schickte es mir über den Weg, antwortete Jakob. Da sagte Isaak zu Jakob, komm näher, ich will dich betasten, mein Sohn, um festzustellen, ob du Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Vater und Isaak betastete ihn. Die Stimme klingt wie Jakobs Stimme, aber die Hände sind die von Esau, sagte er. Er erkannte Jakob nicht, weil Jakobs Hände sich genauso behaart anfühlten wie Esaus Hände. Und so segnete Isaak Jakob. Und dann fragte er nochmal, bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin Esau, log Jakob. Wer es nochmal nachlesen möchte, das steht in 1. Mose 27, Verse 18 bis 24. Das musst du erstmal bringen. Jakob will den Segen Gottes und er belügt und betrügt und er sagt, ja, Gott, ich will deinen Segen, aber ich hole ihn mir so, wie ich das will. Und wir können an dieser Geschichte erkennen, dass Jakob so ein richtiges Identitätsproblem hat. Ne? Packt sich so die Felle von seinem Bruder an die Arme und sagt so, ja, dann erkennt er mich auch als meinen Bruder Esau. Ich weiß, so wie ich selber bin, kann ich den Segen nicht bekommen. Deshalb tue ich jetzt einfach so, als wäre ich mein Bruder, der Starke, der Wilde, der Behaarte, der Erstgeborene, der Jäger, der den Segen bekommt, weil mein Papa ihn ganz besonders lieb hat. Ja Gott, ich will deinen Segen und ich werde dafür klauen, ich werde dafür betrügen, ich werde lügen, ich werde mir den Segen stehlen und ich werde meinen sterbenden Vater verarschen, um deinen Segen zu bekommen. Jakob wollte Gottes Segen, aber nur so, wie er es wollte. Wie steht das mit uns? Sagen wir vielleicht auch manchmal, Gott, ja, ich will dich, aber nur so, wie ich es will. Aber ich denke, Gott kann nur die Person segnen, die du wirklich bist und nicht die, die du gerne sein würdest. Aber Jakob ist so mit seinem Identitätsproblem und sagt, ja Gott, ich will deinen Segen, so wie ich es will. Und das Verrückte daran ist, Gott lässt sich darauf ein. Er geht einen Weg mit Jakob, obwohl er den Segen geklaut hat. Als Esau nach Hause kommt, bekommt er das Ganze mit und er wird natürlich wütend, klar, oder? Und er sagt, sobald mein Vater gestorben ist, werde ich Jakob töten. Auch das bekommt Rebekka wieder mit und sie bekommt Angst um Jakob, warnt ihn und sagt, Jakob, du musst fliehen, dein Bruder wird dich töten. Und Jakob flieht. Er flieht vor sich selbst, vor dem, was er getan hat, vor seinem Bruder und seiner eigenen Familie muss er fliehen. Er flieht durch die Wüste und landet dann bei seinem Onkel. Und das Krasse ist, Gott geht mit. Obwohl sich Jakob seine Situation selbst eingebrockt hat, obwohl er unfair gewesen ist, geht Gott mit. Und dieser heilige Gott, der Schöpfer der Welt, begegnet Jakob, diesem egoistischen, diesem betrügenden Menschen, sogar in einem Traum und verspricht ihm lauter tolle Dinge. Und Jakob ist sich bewusst, dass er dort Gott begegnet ist in diesem Traum. Und er sagt dann, ja Gott, ich weiß, ich bin dir begegnet, du darfst mein Gott sein, aber auch nur unter meinen Bedingungen. Geht's noch? Jakob legt ein Gelübde ab. Er sagt, wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. Und dann verspricht er noch ein paar andere Sachen und sagt dann, ich will dir den 10. Teil von allem geben, was du mir schenkst. Wow, Jakob. Richtig großzügig, dass Gott dein Gott sein darf. Das ist echt, das muss Gnade sein. Vor allem, wenn er deine Bedingungen auch noch erfüllt. Ich meine, es ist ja auch eine Win-Win-Situation, ne? Du wirst stinkreich und Gott kriegt 10% davon. Super Plan. Und wieder lässt Gott sich darauf ein. Und er geht weiter mit Jakob. Total verrückt. Ich hätte den schon fallen lassen. Wir können uns jetzt über Jakob lustig machen, aber ich habe manchmal das Gefühl, in mir oder auch in uns steckt doch vielleicht viel mehr Jakob, als wir uns das selber wünschen. Manchmal denke ich sehr ähnlich. Gott, wenn du das und das tust, dann, wenn du mich segnest, dann gebe ich dir meinen 10. Also wenn ich im Lotto gewinne, ja, ich habe heute Nacht davon geträumt, total verrückt, wenn ich im Lotto gewinne, 1 Million Euro, ja, also du kannst 100.000 davon haben, die spende ich dann der Gemeinde, das kann dir auch helfen, so, aber 900.000, die gehören dann mir. Also das habe ich in dem Traum jetzt nicht so gedacht, aber manchmal denke ich doch schon so, ja Gott, segne mich und dann tue ich dir auch noch was Gutes. Wir vielleicht auch? Sagen Gott ja, aber zu meinen Bedingungen? Ich finde, es ist leicht zu sagen, Jakob, du bist doch kaputt. Guck dich doch mal an. Du hast ein kaputtes Selbstbild, du hast ein kaputtes Gottesbild und eine kaputte Gottesbeziehung, ein kaputtes Verhältnis zu deinem Bruder. Was kannst du eigentlich? Aber wie viel davon steckt eigentlich in mir? Wann wünsche ich mir, jemand anderes zu sein? Schöner, erfolgreicher, finanziell gesegneter, vielleicht berühmter? Wie oft merke ich, dass meine Gottesbeziehung nicht in Ordnung ist? Gott, ja, aber zu meinen Bedingungen. Wenn du das und das für mich tust, Gott, dann gebe ich dir den 10. Segne mich. Ich will doch erkennen, dass du es gut mit mir meinst in meinem Leben. Wie wäre das, wenn ich das auf meinem Konto sehen könnte? Und wie steht es mit dem Verhältnis zu meinem Bruder oder meiner Schwester? In der leiblichen Familie oder auch in der Familie Gottes, in der Gemeinde? Wo gibt es Verletzungen, die nicht versöhnt sind? Wo gibt es Bitterkeit, die mich wünschen lässt, dass der andere seinen Platz zu räumen hat? Man muss einem ja nicht gleich den Tod wünschen, aber wo bin ich anderen gegenüber unbarmherzig oder lieblos? Wo fehlt Vergebung, wo fehlt Versöhnung? Jakobs Leben war in diesen 3 Bereichen besonders kaputt. Er brauchte Heilung. Er hatte ein kaputtes Selbstbild, ein kaputtes Gottesbild und ein kaputtes Verhältnis zu seinem Bruder und zu seiner Familie. Und zu diesem Jakob sagt Gott, dass er ihn segnen möchte und dass er mit ihm gehen wird. Da passieren total spannende Geschichten. Wenn es euch näher interessiert, lest einfach Kapitel 25 bis 50 in der Bibel, im 1. Mose. Das möchte ich heute wirklich nicht alles erzählen. Viele Jahre vergehen, Jakob wird reich, richtig, richtig reich, wieder durch eine List. Dann wird er selbst überlistet und heiratet dann gleich zwei Frauen. Und dann wird die Lage bei seinem Onkel kompliziert, weil er sich bereichert hat. Und er wird reich und dann beschließt er, nachdem er seine Familie gegründet hat, wieder nach Hause zu gehen. Und er wusste, wenn er nach Hause geht, dann muss er seinem Bruder Esau wieder begegnen. Und er ist sehr geschickt. Jakob legt sich wieder so eine Taktik zurecht. Er überlegt, wie er das machen kann, dass am Ende trotzdem er der Sieger bleibt. Also teilt er so seinen Besitz, ich weiß nicht wie viel davon, aber ein bisschen davon, teilt er in Gruppen auf und schickt die so dem Esau entgegen, damit er so ein bisschen besänftigt ist und nicht so wütend. Vielleicht kann er das ja gut gebrauchen. Aber dann hört er, dass Esau kommt mit 400 Mann. Und das war ganz bestimmt kein Begrüßungskomitee. Und Jakob bekommt richtig Angst. Also schickt er seinen ganzen Besitz über einen Fluss, wo sie gerade gelagert haben. Der Fluss heißt Jabbok. Und er bleibt alleine auf der anderen Seite zurück. Und ich glaube, der macht das, weil ihm bewusst ist, der kann das jetzt nicht alleine schaffen. Er braucht Gott. Jabbok, das heißt übersetzt entleeren. Und ich finde, genau das macht Jakob an dieser Stelle. Er gibt einfach alles ab, was ihm wichtig ist. Und er bleibt alleine und er legt es alles vor Gott hin und sagt, kümmer du dich drum, ich kann nicht mehr. Und wieder begegnet Jakob Gott. Diesmal wirklich von Angesicht zu Angesicht. Viel krasser als in einem Traum. Er stellt sich Jakob als Mann in den Weg und die beiden kämpfen. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, wenn jemand mit Gott kämpft. Ich stelle mir das so vor, wenn ich mit Gott kämpfen würde und ich wäre tot. So, ganz einfach. Aber die beiden kämpfen einfach mal die ganze Nacht. Und beide bemerken, dass sie nicht gewinnen können. Und es wird Morgen und der Mann sagt, ich muss dann mal gehen, wenn es hell wird, dann siehst du mich ja. Und Jakob sagt, ich lass dich nicht gehen, ich kämpfe jetzt weiter. Und dann gibt Gott Jakob einen Schlag auf die Hüfte und gewinnt so den Kampf. Aber Jakob lässt den Mann nicht gehen und sagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und dann geht er so auf die Knie und sagt, segne mich. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, wahrscheinlich so um die Beine. So laufe ich auch manchmal durchs Foyer, wenn irgendwelche Kinder an meinen Beinen hängen. Und sagt, segne mich. Und Gott fragt ihn, wer bist du? An dieser Stelle finde ich sehr spannend, dass Jakob vorher immer geantwortet hat, ich bin Esau. Und er antwortet, ich bin Jakob. Ich bin Jakob und ich werde jetzt mal ganz ehrlich, ich bin Jakob, ich bin nicht Esau, sondern Jakob. Ich bin der Hinterlistige, ich bin der Betrüger. Ich bin derjenige, der seine Familie betrogen hat, seinen sterbenden Vater, seinen Bruder. Ich bin der Dieb, ich bin derjenige, der ein schlechter Vater ist. Ich bin derjenige, der sich eigentlich mit jemandem versöhnen müsste, aber irgendwie kann ich es nicht. Ich bin ungeduldig, ich bin ein Betrüger und hier bin ich, segne mich. Das ist sehr ungemütlich. Er macht sich so richtig, er erniedrigt sich. Er geht in die Gegenwart Gottes und sagt, segne mich. Und Gott sagt, ja, du bist Jakob, aber ich gebe dir jetzt einen neuen Namen. Du sollst Israel heißen. Du heißt jetzt, Gott kämpft für dich. Jakob, du kannst aufhören, mit Gott zu kämpfen. Du kannst aufhören, deine eigenen Ziele um jeden Preis zu erreichen. Du kannst aufhören, so zu tun, als wärst du jemand anderes. Du kannst aufhören, dir selbst alles zu holen, was du denkst zu brauchen. Ich, dein Gott, werde für dich kämpfen. Ich finde das spannend. Genau in dem Moment, in dem Jakob ehrlich wird und vor Gott kommt, in seine Gegenwart und sich ihm hingibt, schenkt Gott Jakob eine neue Identität. Er heilt das Selbstbild und sagt, ich kämpfe für dich und ich werde nicht mehr von deiner Seite weichen. Aus der Begegnung mit Gott, aus dieser Kapitulation, werden Jakobs kaputtes Selbstbild und sein kaputtes Gottesbild geheilt. Wo stehst du gerade? Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du selbst nicht mehr weißt, wer du bist. Oder du möchtest gerne jemand anderes sein. Vielleicht ist dein Selbstbild kaputt oder auch dein Gottesbild. Vielleicht lässt du Gott auch nur zu deinen Bedingungen in deinem Leben wirken. Israel, Gott kämpft für dich. Und ich denke, das gilt auch dir. Denn Gott hat jeden Kampf für dich schon gekämpft, als er Jesus für dich gab. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit er die Sünde und den Tod besiegt. Und deswegen können auch wir jetzt zu Gott kommen, so wie wir sind. Auf den Knien. Und Gott wird uns aufrichten und sagen, ich weiß doch, wer du bist. Ich kenne dich und ich werde für dich kämpfen. Das Bedeutende bei Jakob ist, dass er bereit ist zur Veränderung. Er gibt seine eigenen Vorstellungen von Gott auf. Er gibt seine eigenen Vorstellungen von sich auf. Und er sagt zu Gott, okay, wenn du mich segnen möchtest, dann muss ich vor dir kapitulieren. Ich gebe dir alles hin. Er geht weg von dieser Haltung, alles bekommen zu müssen. Er geht weg von den Gedanken, dass er der Wichtigste ist. Er bekommt eine neue Identität. Er heißt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und ich denke, auch Gott möchte dir heute begegnen und möchte dich verändern. In deinem kaputten Selbstbild, das du vielleicht hast. In deiner kaputten Gottesbeziehung, die du vielleicht hast. Oder auch im kaputten Verhältnis mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Ich finde, das Wunderbare an diesem Bruderstreit zwischen Esau und Jakob ist die Versöhnung. Die Begegnung mit Gott macht es den Brüdern möglich, dass sie sich wieder in die Augen schauen, barmherzig sind und sich vertragen. Und ich weiß, dass Gott auch für dich kämpfen möchte. In Jesus hat er es schon getan und er möchte für dich da sein und möchte dich verändern. Aber bist du bereit dafür? Bist du bereit, dass Gott dich verändern darf? Bist du bereit, dein Selbstbild, deine Gottesbeziehung und deine Verhältnisse mit deinem Bruder oder Schwester verändern zu lassen, sodass sie geheilt werden können? Was ich an der Geschichte von Jakob so liebe, ist, dass sie uns zeigt, dass Gott keine perfekten Menschen braucht. Sondern er möchte Menschen, möchte mit Menschen unterwegs sein und sie segnen, die so sind wie wir. Mit den Jakobs, mit den Esaus und Rebekkas. Ich möchte dich ermutigen, dir nach dieser Predigt in den Liedern oder auch an diesem Sonntag vielleicht Zeit zu nehmen, um mit Gott zusammen zu überlegen, wo du deine Heilung brauchst, wo du dich verändern lassen kannst, mit wem du dich vielleicht versöhnen lassen musst. Und ich ermutige dich, gib es an Jesus ab. Komm vor ihn und sage, ich kann das nicht alleine und lass dich segnen und lass Jesus für dich kämpfen, wo du selbst keine Kraft mehr hast. Ich möchte noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Vater im Himmel, an deiner Geschichte mit Jakob erkennen wir, dass du keine perfekten Menschen brauchst, dass du auch mit Lügnern, Betrügern, mit Menschen, die sich wünschen, jemand anderes zu sein, mit Menschen, die von dir ein falsches Bild haben, mit Menschen, die unversöhnt sind mit ihren Geschwistern, dass du mit solchen Menschen etwas anfangen kannst und auch sie segnen möchtest. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe viel größer ist, dass deine Liebe größer ist als das, was wir falsch machen, als das, was wir vielleicht von uns falsch sehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was für uns heute dran ist. Dass du uns zeigst, wo wir Vergebung brauchen, wo unsere Beziehung zu dir Heilung braucht und wo wir uns mit unseren Mitmenschen versöhnen sollen. Vater, ich bitte dich, dass du uns das wirklich erkennen lässt und dass du uns hilfst und dass du uns auch sehen lässt, dass du für uns kämpfst. Dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir in deiner Gegenwart Kraft bekommen und deinen Segen. Und dafür danke ich dir. Amen.